Ich möchte den Perikopentext für heute lesen, der steht im Johannesevangelium Kapitel 10, die Verse 11 bis 16. Ich lese allerdings bis Vers 19. Bin ich an? Also hört man mich? Jetzt? Gut. Ich lese nach Elberfelder. Entschuldigung, also die Verse 11 bis 19. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling ist und nicht Hirte, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch jene muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden, dieser Worte wegen. Das ist so ein Text, der ist komplett aus dem Zusammenhang genommen. Also wieder entstand Zwiespalt, das heißt, das hat eine Vorgeschichte. Das mit dem Schafen und den Hirten, das hat auch eine Vorgeschichte. Und um die zeitliche Einordnung dieser Episode zu haben, das ist relativ kurz vor der Kreuzigung. Das Winterfest war es. Also wir sind hier in den letzten Monaten, bevor dann Passa kommt. Der Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern, und das ist eigentlich das Erste, was man wissen muss über diesen Text, spitzt sich zu. Ich predige ja meistens über die Perikopentexte, und das letzte Mal, als ich gepredigt habe, habe ich gepredigt über das Thema Macht und Führung. Da ging es um Jesus und seine Jünger. Ich predige diesmal über Macht und Führung. Ja, so ist das. Allerdings geht es diesmal nicht so sehr um Jesus und seine Jünger, sondern es geht vordergründig, und daraus ergibt sich auch der Rest, um Politik. Jesus benutzt das Bild vom Hirten und den Schafen ständig und häufig im Vergleich mit den Pharisäern. Wenn man den Kontext, also das Kapitel davor, das 9. Kapitel und das 10. Kapitel sieht, dann merkt man, wo hinein Jesus spricht. Der Kontext ist nämlich, dass Jesus einen Blinden sehend macht, indem er auf den Boden spuckt, eine Dreckpampe macht, Matsche, wie mein Sohn sagen würde, macht, und ihm die Augen schmiert und sagt, geh mal zu dem Teich Schiloa und wasch dich dort und dann wirst du sehen können. Und die Reaktion der Pharisäer darauf ist, dass sie überhaupt nicht begeistert davon sind. Das ist eine sehr lange Geschichte, die das sehr detailgetreu wiedergibt. Es geht also so weit, dass dieser Mann aus der Gemeinde ausgeschlossen wird. Und die Pharisäer sind uneins untereinander und fragen sich, ist das nun ein Dämon oder was ist das überhaupt hier? Sie können Jesus nicht wirklich einordnen und sie haben Angst vor Jesus. In diesem Zusammenhang wird diese Rede Jesu gestellt. Und sie vertieft den Zwiespalt zwischen Jesus und den Pharisäern. Ob sie ihn deswegen vertieft, weil Jesus die Mietlinge in diesem Text, das sind die Pharisäer. Das wird uns nicht berichtet, ob das die Pharisäer überhaupt begreifen. Wahrscheinlich ist es etwas anderes, was den Pharisäern anstößig ist. Aber ich habe über diesen Text hier auch schon mal gepredigt. Die Arbeit in Kenia, die wir betreiben, steht unter einem Motto aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Verse 35, fortfolgende. Jesus ging durch die Dörfer heilend, Kranke heilend und sie lehrend, und er sah die Mengen und hatte Mitleid mit ihnen. Denn sie waren verwirrt und zerstreut wie Schafe ohne Hirten. Und so weiter und so weiter. Und das ist ganz klar, dass Jesus sagt, diese Menschen, die ich hier in Israel treffe, das sind Menschen, die haben gar keinen richtigen Halt, die haben auch gar keine richtige Führung. Und zur Zeit Jesu gab es nicht das, womit wir aufgewachsen sind, nämlich das Prinzip der Trennung von Kirche und Staat, sondern da war die politische Führung, also insbesondere die jüdische Führung, die war gleichzeitig auch die Priesterführung. Es gab dann natürlich noch das Römische, was oben drauf gesetzt war, aber die eigentliche Führung war politisch und geistlich, wurde nicht getrennt. Auch im Alten Testament ist das mit dem Hirten immer auch, natürlich wird Gott als Hirte bezeichnet, aber es geht immer um politische Führung. Und Jesus greift die Pharisäer hier massiv an und sagt, ihr seid Mietlinge. Ihr seid Mietlinge und nichts anderes. Ihr nehmt keine Risiken auf euch für die ihr zuständig seid, für die ihr Hirten sein wollt. Lauter? Ja. Ihr nehmt keine Risiken auf euch für die ihr zuständig seid. Wenn ich langsamer rede, soll bitte auch sagen, wir haben alle unsere Fehler. Im Zweifel lasst ihr eure Herde von dem Wolf zerstreut werden und gefressen werden. Und ihr flieht. Aber wenn ihr Hirten sein wollt, habt ihr einen Auftrag. Und diesem Auftrag kommt ihr nicht nach. Im Gegenteil, da kommt einer wie Jesus und heilt. Da kommt einer wie Jesus, Entschuldigung, und bringt Dinge zurecht, gibt Hoffnung, verändert etwas. Und eure Reaktion, liebe Pharisäer, ist, wir wollen ihn eigentlich steinigen. Am Ende dieses Kapitels versuchen sie ihn zu steinigen und er entkommt ihnen. Und am Anfang des Kapitels versuchen sie es auch schon. Wegen Gotteslästerung. Warum? Er hat es gewagt, am Sabbat zu heilen. Das seid ihr, liebe Pharisäer. Das seid ihr, herrschende Kaste in Israel. Politische und geistliche Kaste. Und deswegen seid ihr Mietlinge. Weil die Angst euch treibt. Weil ihr nicht die Herde, die Schafe, die nun mal dumm sind. Man muss dabei ja wissen, die Gesellschaft, in der wir uns bewegen, das ist wie das England des 17. Jahrhunderts. Ein bisschen was ist ja noch davon übrig, ne? Die haben auch nur Schafe gehabt in England. Die Franzosen hatten Bodenschätze, die hatten alles. Ja, Ludwig der 14., der konnte richtig protzen und die Engländer hatten Schafe. Das führte dann dazu, dass die Engländer das Weltfinanzsystem erfunden haben im 17., 18. Jahrhundert. Und das führt jetzt dazu, dass es den Engländern wieder schlecht geht, weil das Weltfinanzsystem leider mehr nach Amerika abgewandert ist und woanders hin. Und sie haben wieder nur Schafe. Ich hoffe, jetzt ist kein Engländer hier, der sich beleidigt fühlt. Aber das ist auch etwas plakativ, das gebe ich zu. Aber wenn Jesus von Hirten und Schafen spricht, dann weiß jeder, worum es geht. Dann ist auch damals, nehme ich zumindest an, niemand beleidigt gewesen, wenn er als Schaf bezeichnet wurde. Schafe sind ja nicht besonders klug, die lassen sich auch zur Schlachtbank führen, ohne sich zu wehren. Sie fressen und so und brauchen Schutz. Aber gerade weil das so ist, weil das eben so ist, und das erkennt Jesus auch an, haben wir hier einen massiven Vorwurf gegen die Pharisäer. Und das war auch das, was die Pharisäer an Jesus fürchteten, dass er ihre Weltordnung umstürzen wollte, weswegen sie ihn letztlich gekreuzigt haben. Gut, soweit zur Einleitung. Nun sind wir keine Pharisäer, zumindest nicht offiziell, und wir leben auch nicht zu Jesu Zeiten, und einige von uns haben schon mal Schafe gesehen. Damals haben alle Schafe gehabt. Und wir müssen diesen Text ins 21. Jahrhundert transportieren. Eine kleine Randbemerkung vorweg. Ich habe das letztes Mal ja gesagt. Keine falsche Demut. Jesus sagt ganz klar, es gibt Hirten und es gibt Schafe. Und es wird auch nicht angezweifelt im Neuen Testament, dass es auch Hirten in der Gemeinde gibt. Dass es Führungspersönlichkeiten in jeder Art von sozialem Miteinander gibt und geben muss. Wenn du also Führungsqualitäten hast, in welcher Form auch immer, ob eingeschränkt oder du bist der Allerbeste oder die Allerbeste, keine falsche Demut, du wirst gebraucht. Und wenn du das nicht wahrnimmst, aus welchen Gründen auch immer, dann trifft dich ein ähnlicher Vorwurf wie denen, die Jesus als Mietlinge bezeichnen. Wenn du nicht Acht hast auf die Deinen, wir nennen das dann Seelsorge, wenn ich das nicht habe, wenn ich mich darauf verdrücke, weil ich mir das nicht zutraue oder weil es mir zu anstrengend ist oder aus welchen Gründen auch immer es nicht passen mag, ich mache mich dann schuldig. Nur als kleine Randbemerkung. Und Es gibt weniger, die gar keine Führungsqualitäten haben, als wir glauben, die wir hier sitzen. Wobei ich jetzt niemanden persönlich ansprechen möchte. Meine ich ernst. Es ist ganz interessant, Jesus wirft den Pharisäern vor, Mietlinge zu sein. Und das, was den Mietling von dem wirklichen Hirten unterscheidet, ist Geld. Also in diesem Bild, also das ist ja gar kein Bild, sondern es gab auch damals Mietlinge, gemietete Hirten für Geld. Das war nicht ihre eigene Schafherde, die war auch nicht von jemandem, mit dem sie aufgewachsen waren, Familie, Clan, was auch immer, anvertraut. Sie war natürlich anvertraut, aber das waren Fremde, die für Geld eben fremde Schafe hüteten. Und deren Selbstverständnis war es, das Geld zu nehmen, den Profit zu nehmen. Ja, aber ich meine, ich bitte Sie, meine Damen und Herren, ich kann doch nicht mein Leben lassen bei dem schmalen Lohn, den ich hier habe. Das heißt, der Wert der Arbeit, auch der Wert der Schafe, wurde daran gemessen, was kriegt man. Ausschließlich, es ging ausschließlich darum, dass dieser Mietling, die wurden natürlich nicht reich, seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten konnte. Mehr musste er für diesen Job nicht tun und mehr erwartete er auch nicht. Dass Jesus die herrschende Kaste Mietlinge zeigt und damit sagt, hier, ist natürlich ein starkes Stück Tobak. Ich darf allerdings daran erinnern, dass das Thema Mammon von Jesus öfter aufgegriffen wird. Und zwar insbesondere mit denen, die Macht ausüben. Nach meiner persönlichen Wahrnehmung hat sich da auch nicht wirklich viel dran geändert in den letzten Jahrhunderten. Um mal vorsichtig zu sagen. In Deutschland haben wir eine herrschende Kaste, eine politisch herrschende Kaste, von der viele sagen, die sind nicht gut. Und Leute wie ich sagen, ja, die verdienen auch nur 70.000 oder 80.000 Euro im Jahr. Gebt denen mal 200.000, dann werden sie besser. Gebt denen mehr Geld. Die arbeiten nämlich 12, 14, 16 Stunden am Tag, wenn sie es ernst meinen. Und ihr werdet bessere Leute finden. Die gehen dann eben nicht in die Wirtschaft oder woanders hin, wo sie besseres Geld verdienen. Ich arbeite ja in Kenia und da Politiker sein ist gut. Prediger übrigens auch. Also die Leute, die in Kenia richtig Geld haben, das sind zuallererst Businessmen, also Geschäftsleute, gefolgt oder auch durchsetzt von Politikern und Predigern. Preaching Wealth Gospel heißt es da so schön. Es geht so oft um Geld und Jesus sagt, es geht nicht um Geld, sondern es geht um etwas ganz anderes. Wenn du Hirte bist im Sinne Christi und wenn du wissen willst, was das ist, dann geht es nicht um Geld. Worum geht es dann? Das Wort für der gute Hirte, also für gut, aus dem Griechischen ist Kalos. Und es gibt zwei Bezeichnungen im Griechischen, ich kann kein Griechisch, aber ich habe das so abgelesen, für gut. Das eine ist Agathos, das bezeichnet moralisch gut, die moralische Komponente des Gutseins, also des ethisch rechten Tuns. Und die andere Kalos, die hat eine weitere Komponente, ich hätte jetzt fast gesagt eine weibliche, eine emotionale Komponente, wollte ich natürlich sagen, die bezeichnet Lieblichkeit oder Liebreiz, Sanftmut. Ich bin nett zu denen, ich bin nicht nur gut, ich kann gut und harsch sein. Ich kann gerecht und hart sein. Aber der gute Hirte, das ist der, der hört sich vielleicht so ein bisschen kindisch an, aber der seine Schafe lieb hat. Und das ist die Motivation. Ich ziehe ja meine Kinder nicht auf, bis jetzt zumindest nicht, damit sie mir dann später mal so als Renditeobjekt dienen. Nicht? Also, weiß nicht, vielleicht wird mir mein Sohn mal ein großer Fußballer. Dann will ich sein Berater. Nein. Ich würde auch eine ganze Menge für ihn tun. Vielleicht, weiß ich nicht, würde ich sogar mein Leben für meine Kinder machen. Und mich interessiert kein Geld. Geld interessiert mich in diesem Zusammenhang ausschließlich dafür, dass ich genug davon habe, damit ich meinen Kindern Gutes tun kann und sie genug zu essen haben. Und ich glaube, das geht den meisten hier so, wenn nicht allen. Das ist die Motivation, das ist die Einstellung und Haltung, die Jesus zugrunde legt, wenn es um das Hirtenamt geht. Und letztlich, wenn es um Führung geht, aber auch wenn es um das Miteinander der christlichen Gemeinde geht oder überhaupt von Gemeinschaften geht. Ich habe in der letzten Predigt einen Text gehabt, wo es am Ende hieß, so sei es aber nicht unter euch. Ihr wisst, wie es in der Welt zugeht, unter den Mächtigen der Welt, so aber nicht unter euch. Das war ja das mit den Dienen unter Fußwaschung. So aber nicht unter euch. Ja, Quatsch, das war gar nicht Dienen und Fußwaschung, es war Dienen, aber nicht Fußwaschung. Sonst war der Streit von Johannes und Jakobus, wer bei Jesus am Tisch sitzt in der Herrlichkeit. So aber nicht unter euch, sondern bei euch gibt es eine ganz andere Grundlage. Für euch ist das nicht interessant. Ich komme auch gleich nochmal darauf, warum nicht. Denn es gibt ja einen Einwand, der berechtigt ist. Da heißt ja, ja, du hast gut reden, Roger, aber auch der Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt, muss mal zu essen haben. Der braucht auch Geld. Also erzähl du mir hier nicht weise irgendwas davon, der eine ist ein Mietling und macht das nur für Geld und der andere nicht. Nein. Geld regiert die Welt. Das hängt damit zusammen, dass es ein allgemein anerkanntes Tauschmittel ist. Wir brauchen alle Geld. Ohne Geld funktioniert es nicht. Außer vielleicht die paar unter uns, die noch Farmer sind und die alles, die noch ihre eigenen Kühe und Hühner im Stall haben und sich theoretisch mehr oder weniger autark verhalten können. Aber das sind, gelinde gesagt, die allerwenigsten, die ich hier sehe. Also so ein paar kenne ich noch nicht. Aber die meisten habe ich schon mal gesehen und ich glaube, ihr habt genauso viele Schafe im Stall wie ich. Und das sind, die sind überschaubar bei mir. Aber den guten Hirten, das, was zu transportieren ist, auch ins 21. Jahrhundert, den zeichnet dieses nicht nur moralisch Rechte aus, sondern diese Grundmotivation, ich hab dich lieb. Daraus entsteht dann auch das Verständnis für die Person, von der Jesus hier spricht. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Da gibt es auch einen Anhaltspunkt, an dem ich erkennen kann, ob das so ist bei mir. Ich kann mich nämlich fragen, wenn ich mich mit Miriam unterhalte, interessiert mich das eigentlich, was die mir da erzählt. Es gibt da so schöne Geschichten von Geschwistern, nicht? So zwei Mädchen, eine 17, die andere 19. Die 19 hat sich irgendwie verliebt und ist ganz unglücklich und erzählt das der 17-Jährige, die interessiert das überhaupt. Aber sie muss zuhören, weil sie hatte sich auch schon mal verliebt und hat die Ältere auch zugehört. Aber eigentlich interessiert sie das gar nicht. Sie ist höchstens ein bisschen einfach. Interessiere ich mich für mein Gegenüber? Interessiere ich mich wirklich für das, was den angeht oder die angeht, mit der ich hier gerade zu tun habe? Und wenn ich das nicht tue, dann sollte ich mich fragen, warum und ob überhaupt dann weiter sprechen sollte oder vielleicht jemand anders ranlassen sollte oder ob sich da und wie etwas verändern kann. Das ist aber jetzt nicht Predigtthema. Ich muss nur angerissen haben als Punkt. War ich wieder zu leise? Ja, ne? Und das nächste ist, und das ist hart, Opferbereitschaft. Also ich kann ganz klar sagen, ich habe meine Zweifel, ob ich mein Leben für einen von euch geben würde. Ich sage es einfach mal so. Jesus sagt, es gibt nichts Höheres, als dass ich das Leben gebe für meine Freunde. Wir sollten Jesus schon ernst nehmen, wenn er sowas sagt. Und uns auch mal fragen, auch die wie ich schon mit der Sonntagsschule aufgewachsen sind und die diese ganzen schönen christlichen Texte verinnerlicht haben, seit sie 3 Jahre alt sind, ist das denn so, bitteschön? Jesus sagt, er meint das ernst. Es gibt Leute, wo ich glaube, ich habe es ja eben gesagt, dass das passieren könnte, aber alle von euch, ich bitte da um Verständnis. Ich bin wenigstens ehrlich. Diese Opferbereitschaft, dieses Warum überhaupt, hat eben was damit zu tun, mit der Wichtigkeit. Warum? Was nützt mir mein Leben ohne die ich lieb habe? Mit dieser Erkenntnis hat das was zu tun. Und Jesus kann das so sagen, weil eine andere Art von Liebe, weil er schon weiter war. Agape, allumspannende Liebe. Darum. Da will er uns aber hinhaben. Auch mich. Das sind die Merkmale, die Jesus, für den guten Hirten aufzählt. Es gibt dabei allerdings auch eine Kehrseite. Und die ist hochinteressant, weil die zu dem zweiten Punkt führt, den dieser Text auszeichnet. Wenn du diese Haltung einnimmst, dich traust oder was auch immer, es ist ja nicht unbedingt trauen, sondern es kann ja auch sein, dass ich mich überwinde, meine Angst überwinde, dann bist du in der Lage, das kann ich dir wirklich zusagen, Dinge zu tun, von denen du nie geglaubt hättest, dass du dazu fähig bist. Du bist in der Lage, einem Bären zu begegnen oder einem Wolf oder einem Löwen, der lebensgefährlich ist und ihn unter Umständen sogar zu besiegen. Das ist das, was Jesus hier sagt. Der andere kommt nie in diese Lage. Der wird dieses Potenzial, was darin liegt, der Mietling, wird er nicht kennenlernen. Und das ist ganz wichtig, weil Jesus versucht in diesem Text seinen Zuhörern etwas klarzumachen, was schwierig ist. Denn nachdem er darstellt, was der gute Hirte ist, sagt er, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Ich kann da jetzt heute aus Zeitgründen nicht ganz in die Tiefe gehen, soweit überhaupt die Tiefe bei mir reicht. Aber das hier ist Metaphysik. Jesus sagt, auf Deutsch gesagt, das, was ihr unter Leben versteht und Tod, ist ein bisschen limitiert, Freunde. Er spricht später davon, ich gebe meinen Jüngern, die mir nachfolgen, ewiges Leben. Ich habe vor 3 Tagen im Zug mit einem Mandanten gesessen und wir haben uns über solche Dinge unterhalten. Und ich habe mich an ein Buch erinnert, was ich mal gelesen habe von einer amerikanischen Fantasy-Autorin. Ich liebe Fantasy-Bücher. Und die stellte folgendes Szenario. Fantasy-Bücher liebe ich deswegen, weil man so ganz ungeschützt einfach mal so Ideen in die Welt bringen kann, die man in Bilder packt. Und da gab es eine Brille und diese Brille zeigte bei einer Tür die Molekularstruktur. Das heißt, die Tür, wenn ich dagegen laufe, ist sie ein bisschen hart und das tut meinem Kopf weh. Aber wir wissen mittlerweile, dass die gar nicht hart ist. Also ich sag mal so, dass das nicht zusammen ist, sondern dass die Moleküle sich alle frei bewegen. Da gibt es immer noch Luft dazwischen. Gibt es immer noch freien Raum dazwischen. Und diese Brille versetzte denjenigen oder diejenige, der sie trug, in die Lage, eben diese Bewegung zu verfolgen und dann da durch die Tür zu gehen. Was für ein Konzept. Ne? Auf physikalischer Grundlage sogar. Nur die Frage, wie schnell man dann da durchgehen muss. Aber gut, ihr lacht. Aber es gab mal, ich weiß gar nicht, wie das heute ist, als ich so in den Teens war, wie es so schön heißt, war die esoterische Bewegung groß. Und da liefen Leute über Kohlen, über heiße Kohlen, ohne sich die Füße zu verbrennen. Es geht. Es ging. Die hatten Zulauf. Und da ist dann einer vor 2000 Jahren, der spuckt da irgendwas in den Sand, schmiert das irgendjemandem auf die Augen und der wird wieder sehend. Es geht. Und dem sind sie hinterhergelaufen. Und dem sind so viele hinterhergelaufen, dass er dafür sterben musste, weil da andere Leute nämlich Angst von kriegten, von dieser Andersartigkeit. Jesus versucht uns etwas beizubringen. Er versucht uns beizubringen, das Leben ist wirklich mehr. Und das entspricht einem Grundbedürfnis, und ich wage zu behaupten, dass fast jeder, wenn nicht jeder, der hier sitzt und gläubig ist, das aufgrund dieses Grundbedürfnisses geworden ist. Mensch, es muss doch mehr geben, als einfach nur aufstehen, arbeiten und so weiter und so weiter. Da ist doch mehr. Da ist doch ein Hunger in mir. Und da ist jemand, der gezeigt hat, es geht, es gibt mehr. Das ist nicht nur ein frommer Wunsch. Jesus sagt hier mal so eben, ich gebe mein Leben frei, ich kann es auch bitten, ich habe doch Vollmacht für. Ich werde wieder auferstehen. Und das ist auch noch ein Gebot meines Vaters. Wie gesagt, ich kann da jetzt nicht ganz in die Tiefe gehen, aber er überschreitet Grenzen. Ich wage zu bezweifeln, ob die Pharisäer und die Zuhörerschaft diese Grenzüberschreitung wirklich vollständig begriffen hat, aber was sie definitiv begriffen haben werden und was zu der Spaltung geführt hat, ist, dass er dann auch noch sagt, und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind, auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Revolutionär. Die Juden sind das auserwählte Volk. Die Moslems sind das auserwählte Volk. Die christliche Kirche hat den Anspruch, zumindest die katholische, auch viele Teile der Freikirchen, die lutherische ist da ein bisschen von abgerückt. Wir haben es vorhin gesungen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir als Kirche, der christliche Glaube, ist der allein selig machende Glaube. Jesus sagt den Juden, dem auserwählten Volk Gottes, du bist Jude oder du bist in der Hölle, fertig, Ende der Durchsage. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren, da braucht man keine langen Vorträge drüber halten. Ihr habt Unrecht. Es wird eine Herde sein und ein Hirte sein. Es ist zu diskutieren, ich glaube, ich habe das auch in dieser Gemeinde schon mal angesprochen, ob überhaupt Christus eine Gemeinde gründen wollte oder eine Kirche. Ich war vor etlichen Jahren mal in Kanada, weil mein Bruder geheiratet hat, habe da einen Deutschen kennengelernt, der Missionar werden wollte. Und der sagte mir, weißt du, Robert, ich frage mich, ob es nicht eigentlich darum geht, dass man zu Leuten geht und ihnen sagt, hör mal zu, das hat Jesus für mich getan und das hat er für dich getan. Und dass man nicht sagt, hey, ich bin Kanadier und mein Lebensstil ist besser. Dann würde jeder Missionar, den ich in Kenia getroffen habe, der nicht Afrikaner ist, nie sagen, hey, ich sage ja, mein Lebensstil ist besser, aber es ist so. Es geht nicht um christliche Dogmen, es geht nicht um Abgrenzung, es geht um den Menschen. Und es geht darum, dass Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, nicht irgendwelche Lehren. Es geht um eine persönliche Beziehung, um eine spirituelle, um eine geistliche Beziehung. Nun haben wir eine Kirche, der Mensch ist so. Der Mensch braucht Systeme. Der holt sich Systeme, der macht sich Systeme und er braucht Abgrenzungen. Insofern ist die Frage, ob wir nicht doch ein bisschen mehr für Pharisäer sind oder ich ein bisschen mehr Pharisäer sind, als ich es wahrhaben will. Jesus hat jeden, ob das ein Samariter war, ob das ein jüdischer Zenturion war, der an irgendwelche Götter glaubte, oder ob das die Juden selber waren, als Mensch gesehen. Den hat gar nicht interessiert, woran die glaubten. Sie haben ihn als Menschen interessiert. Die guten Hirten interessieren seine Schafe als Schafe, beziehungsweise Menschen. Das ist revolutionär für die Juden, das ist politisch revolutionär gewesen. Das ist aber auch für mich revolutionär, weil es bedeutet, dass Gott eines vorhat mit mir. Und da lässt er auch leider nicht locker. Er will an diese Punkte ran. Er will an die Dollpunkte ran, wo er weiß, da grenze ich mich ab. Ich grenze mich nämlich immer dann ab, wenn da irgendwas mit Angst zu tun hat oder irgendwas, wo jemand mich oder Gott oder noch jemand anders beschützen will und muss. Und da will er ran. Weil er weiß, da sind die Schwachpunkte, da sind die Punkte, die mich abschotten vor Gott. Und das mögen viele nicht. Vor allem nicht die, die glauben, sie seien im Recht. Ich gehöre leider zu einer Berufsgruppe namens Juristen, die mit Recht zu tun haben und deren Job es ist, Recht zu haben. Schwierig. Du lachst. Aber es ist so. Also gerade Leute, die Pharisäer, das waren auch Rechtsgelehrte, das war damals auch Luther, der hat Recht studiert. Das war nicht zu trennen, Theologie und Recht. Das erste Abstrakte, was ich in einem zweiten Semester in Rechtsgeschichte gehört habe, war, dass der Professor sagte, das erste abstrakte Gesetz der Welt, das sind die 10 Gebote. Da steht nämlich, du sollst nicht töten. Früher hieß es, also wenn du ein Schaf tötest, dann kriegst du einen Kleinfinger abgehackt und wenn du 2 Schafe tötest, kriegst du 2 Finger abgehackt. Da gab das für jedes Vergehen und wenn es nichts gab, dann gab es da nichts. Für jede Art der Tötung wurde ganz genau gesagt, wie. Und auf einmal fing eine Abstrahierung an. Das weiß kaum einer, aber das Phänomenale des jüdischen Gesetzes, des altjüdischen Gesetzes, ist die Abstrahierung. Das ist das erste abstrahierte System, das es gibt, bis ins Rentensystem. Aber das ist auch nicht Thema dieser Predigt. Nur, was ich sagen will ist, ich hab's vergessen. So ist das, wenn man sich auf irgendwelche Abwege begibt. Die Leute, die Jesus angreift, die wussten das alles sehr genau. Das waren die, so wie ich, die gerne Recht haben, die ja auch dazu berufen waren, nicht? Das war die Elite. Und gerade die haben es nicht kapiert. Wenn du Jesus folgen willst, dann brauchst du Mut und Demut. Denn Jesus will an dich ran. Er interessiert sich für dich. Er interessiert sich für Roger Schwarz. Und er interessiert sich genau dafür, wo ich nicht bereit bin, ihm zu folgen. Leider viel mehr als da, wo ich sage, Mensch, nimm doch das so lange, lieber Herr. Geht doch. So ist das. Und es gibt hier keine, wo nicht solche Punkte sind. Wo du Grenzen überschreiten musst. Vielleicht kann irgendjemand von uns mal durch Türen gehen. Er findet so eine Brille oder was auch immer. Ich habe Heilung erlebt in meinem Leben aufgrund von Gebet. Ich habe auch Wunder erlebt in meinem Leben aufgrund von Gebet. Sie haben nicht dazu geführt, dass ich noch gläubig bin. Das hat andere Gründe. Aber ich habe Dinge erlebt, die Grenzen überschritten haben, im Positiven. Und das ist das äußere Zeichen. Ja, also das erste Wunder, das Jesus getan hat, muss ich mal überlegen, nach dem Johannesevangelium, das ist die Hochzeit zu Kana. Da steht am Ende, und er tat dies, damit seine Jünger an ihn glauben lernten. Die Zeichen, die Jesus tut, sind Leitumstände. Die Zeichen, die eine christliche Gemeinde tut, die ich als Christ, als Nachfolger Jesu tun kann, sind eigentlich Begleitumstände. Aber es geht darum, dass das Herz voll ist, das quillt der Mund über, dass ich nicht anders kann. Wenn ich jemanden sehe, und ich weiß, es gibt die Möglichkeit zu heilen, dann kann ich nicht anders als zu heilen. Die Kraft Gottes sprudelt. Die will sprudeln. Und dessen Leib dann Ströme lebendigen Wassers fließen. Hat mich mal ein Mitstudent fürchterlich für ausgedacht für den Spruch. Ich war sehr verletzt, weil ich den so schön fand. Aber es geht darum. Es geht darum, dass es eine nur geistliche Kraft gibt. Die kann das Emotionale, das Zwischenmenschliche, was wir gar nicht christlich verdrehen müssen, ja, in irgendeiner Form, nicht ersetzen. Aber es kann auch dies nicht ersetzt werden. Es gibt einen Angang, der neben den anderen Angängen steht, aber den es eben gibt. Und der betrifft unsere Seele, der betrifft unser Leben. Und da geht es um grenzüberschreitende Veränderung. Darum, dass wir Hirten werden. Dass wir Dinge tun lernen, von denen wir nie gedacht hätten, dass wir dazu fähig wären. Dass Dinge erschaffen werden, gestaltet werden, von denen wir nie geglaubt hätten, dass das möglich ist. Im Hebräerbrief wird das sogar als Glaubensdefinition genannt. Nicht? Hebräer 11,3 ist es, glaube ich. Wer glaubt daran, dass alles, was sichtbar ist, aus dem Unsichtbaren geworden ist. Dass das Auto, was jemals erfunden wurde, da war eine Idee vorher drin und da hat das jemand hingekriegt gegen Widerstände. Die Säge, alles. Dass das, was wir materiell sehen, fühlen, was wir wahrnehmen, nur ein kleiner Teil ist. Und es geht um eine Beziehung, die uns ermöglicht, viel mehr zu machen. Und Jesus sagt, es ist bitter nötig, es gibt Wölfe. Und ihr seid die Hirten. Ihr seid die, die gegen die Wölfe gehen. Amen.